Iran haben sich heute wieder gegenseitig aus der Luft angegriffen. In Israel galt erneut Raketenalarm. Zuvor hatte die israelische Luftwaffe Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran bombardiert. Iran-Korrespondentin Isabel Gottowatz.
So meldete der staatliche Rundfunk Explosion in der Nähe des Flughafens Mehrabad. Auch im Norden Teherans soll es nach Augenzeugenberichten mehrere laute Explosionen gegeben haben. Auch die Wasserversorgung soll in einigen Stadtteilen ausgefallen sein. Seit Beginn der Eskalation am Freitag hat Israel mehrere Ziele im Iran ins Visier genommen. Darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellen, Städte und Berichten zufolge auch Ölfelder.
Der Iran hat inzwischen ein Ende seiner Luftangriffe angeboten, wenn auch Israel seine einstellt. Wenn die israelischen Aggressionen aufhörten, werde auch die iranische Reaktion darauf enden, sagte Außenminister Afaji. Dagegen hieß es vom israelischen Militär, man habe noch eine umfangreiche Liste von Zielen. Präsident Herzog sagte, es gehe darum, die Realität im Nahen Osten zu verändern. In Deutschland wird heute zum ersten Mal der Veteranentag begangen. Bundestagspräsidentin Klöckner hat am Mittag die zentrale Festveranstaltung am Berliner Reichstagsgebäude eröffnet. Es sei höchste Zeit, denen öffentlich Anerkennung zu zeigen, die in den deutschen Streitkräften gedient haben, sagte die CDU-Politikerin. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt hat es heute einen Angriff gegeben. Wie die Polizei mitteilte, haben 10 bis 15 Unbekannte Teilnehmer der Versammlung im Kreis Märkisch-Oderland attackiert. Rolf Grünewald, RBB 24.
Bei dem Überfall sollen die Angreifer laut Polizei auch Schlagwerkzeuge oder Holzstöcke eingesetzt haben. Mindestens 2 Personen wurden leicht verletzt, mussten aber nicht behandelt werden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei sind die zum Teil vermummten Täter geflüchtet und konnten bisher nicht gefasst werden. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich zu melden, vor allem, wenn sie etwas zu Fahrzeugen sagen können, die von den Tätern genutzt wurden.
Im Berliner Stadtteil Kreuzberg ist vergangene Nacht ein Mann bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hat ihn ein Passant nahe dem Görlitzer Park stark blutend auf dem Boden gefunden und einen Krankenwagen gerufen. Über die Hintergründe wurde bisher nichts bekannt. Die Gegend um den Görlitzer Park gilt als Kriminalitätsschwerpunkt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Gegen Abend kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Zurzeit in Berlin 29 bis 32 Grad, in Lenzen 25 und in Cottbus 35 Grad. Morgen bewölkt aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 17.03 Uhr.
Radio 3. Das Gespräch.
Ich habe auch Briefe bekommen von Leuten, die mir von ihren Familien erzählten, die mir auch von ihren Eltern erzählen und merken, in welchen Situationen sie eigentlich gerade selber sind. Und weil das Altern, das dauert immer länger. Die Menschen werden immer älter. Das heißt, der Prozess der Kinder, die Eltern zu begleiten, wird auch immer länger. Und damit muss man auch klarkommen. Und das heißt, ich hatte wirklich sehr viele schöne Gespräche danach.
Die Filmregisseurin und Schauspielerin Ina Weiße sagt das zu den Gesprächen über ihren neuen Film Zikaden. Mit Ina Weiße habe ich geredet über diesen Film und über alte Eltern und über Ideen für Drehbücher, die sich ganz überraschend verändern. Und ich habe Ina Weiße gefragt, warum sie ihren großen Traum, Schauspielerin am Theater zu sein, warum sie den nach ganz kurzer Zeit wieder aufgegeben hat.
Ja, man ist doch sehr fremdbestimmt. Ich habe mal auf den Zetteln gesehen, was ich als nächstes zu spielen habe. Und ich habe mich nicht wohlgefühlt. Es war, ja, sagen wir so, sich selber einzubringen, war einfach sehr kompliziert in dem Theater. In dem Theater. Vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Leute gefunden. Und ich habe dann gekündigt und habe angefangen, Philosophie zu studieren in Heidelberg und bin dann auch nach Tibet gereist längere Zeit und habe ganz andere Dinge gemacht, was auch eine ziemliche Krise war, weil ich eigentlich immer zum Theater wollte. Auch Film natürlich dann und Regie, aber trotzdem war Theater auch immer etwas, was ich unbedingt machen wollte. Ja, wie die Wege so gehen.
Der Weg von Ina Weiße hat zum Film geführt. Wenn interessante Filme ins Fernsehen kommen, dann ist oft auch Ina Weiße zu sehen. In Verfilmungen von Ferdinand von Schirach-Büchern hat sie zum Beispiel mehrfach mitgespielt. Und sie dreht eigene Spielfilme. Ihr neuer Film Zikaden startet jetzt in den Kinos. Das war der Anlass für unser Gespräch. Frank Meyer ist mein Name. Herzlich willkommen, Ina Weiße.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Wenn Ihr neuer Film Zikaden beginnt, dann sieht man da eine Landschaft in Brandenburg. Mir als Brandenburger wird dann gleich ganz warm ums Herz und man hört am Anfang Kraniche im Hintergrund, finde ich auch sehr schön. Ich habe dann ganz verpasst, darauf zu achten beim Film gucken, weil so viel anderes los war, ob man irgendwann eigentlich Zikaden hört, wie der Film ja eben heißt. Ich weiß gar nicht, hört man Zikaden?
Man hört Zikaden. Sie sind immer zwischendurch, in der Mischung haben wir sie immer wieder drunter gelegt. Aber es gab sie auch während der Dreharbeiten und auch während ich das Buch geschrieben habe. Eigentlich sind sie ja in Frankreich und Italien. Aber in letzter Zeit durch die Hitze gibt es sie auch in Brandenburg. Und ich dachte, es ist ein interessanter Titel, weil man hört sie, aber man sieht sie nicht. Sie haben ein Geheimnis und das passt gut zu den beiden Hauptdarstellern, also zu den beiden Frauen im Film.
Das werden wir noch ein bisschen entfalten, aber das mit dem Zikaden finde ich ja interessant, weil ich auch sofort dachte, Zikaden, wie Zikaden und Brandenburg, dann habe ich recherchiert und gelernt, dass von den weltweit 45.000 Zikadenarten tatsächlich auch über 600 in Deutschland zu Hause sind, also dass es sie eigentlich gibt, aber man denkt natürlich sofort an den Süden. War Ihnen das auch wichtig, so eine Süden-Assoziation in den Film reinzuholen?
Ja, absolut. Auch in Brandenburg, als wir gedreht haben, waren es über 30 Grad. Und dann hat es diese Weite und diese Hitze und diese Zikaden und diesen Sommer. Und es hat auch was von einer Leichtigkeit. Obwohl im Moment habe ich gelesen, dass die Zikaden die Kartoffelernte ruinieren. Also man kann, also ich meine, das ist natürlich überhaupt nicht lustig, aber man kann den Begriff also der Zikaden weit spannen.
In dem Film Zikaden geht es vor allem um eine Frau, ihre Hauptfigur, eine Frau, die mitten im Leben steht, aber auch mitten in verschiedenen Krisen und Erschütterungen ihres Lebens. Können Sie uns davon erzählen, was da alles ins Rutschen kommt im Leben dieser Frau?
Ja, also Isabelle ist gespielt von Nina Hoss. Die hat einen hohen Anspruch an sich selbst, aber sie schafft es nicht, sich richtig selbstgerecht zu werden. Sie kümmert sich um ihre Eltern, die krank sind und alt geworden. Sie hat Schwierigkeiten in ihrem Beruf. Sie will eigentlich Architektin werden, ist auch mit ihrem französischen Mann nach Berlin zurückgekommen, um eigentlich in dem Büro des Vaters zu arbeiten, der auch Architekt ist. Aber er hat dann einen Schlaganfall bekommen. Und dieses Scheitern, dass sie weiter an dem Beruf arbeitet, schiebt sie ein bisschen auf ihren Vater. Und sie ist jetzt Immobilienmaklerin. Und sie hat als drittes auch noch eine etwas komplizierte Ehe mit ihrem französischen Ehemann. Das heißt, es liegt viel auf ihren Schultern. Und sie versucht, die Kontrolle zu behalten, aber es gleitet ja eigentlich alles mehr aus den Händen. Und in dieser Situation trifft sie auf eine andere Frau im Dorf. Also man muss sagen, es gibt auch ein Ferienhaus, ein Sommerhaus, das der Vater gebaut hat, um das sie sich jetzt kümmert. Die Eltern sind dazu nicht mehr richtig in der Lage und sie will dieses Haus eigentlich auch verkaufen. Und dieses Haus steht in einem kleinen Dorf und in diesem Dorf lebt auch Anja, Saskia Rosenthal, eine alleinerziehende Mutter, die sich um ihre kleine Tochter kümmert, die von einem Job zum nächsten geht, die versucht, sich über Wasser zu halten. Und diese beiden Frauen lernen sich durch Zufall eigentlich kennen. Und sie sind zwar sehr verschieden, sie haben zwei ganz verschiedene soziale Hintergründe, aber sie haben beide eine Not. Und diese Not bringt sie zusammen. Also sie sehen etwas in den Augen der anderen, sie spüren eine Sensibilität und sie geben sich dann Halt. Sie beginnen eine Art Freundschaft miteinander und gucken jeder so ein bisschen in das Leben der anderen ein und ja, beginnen sich auf eine bestimmte Art und Weise auch zu helfen.
Und so eine Geschichte von einer Frau in einer Krise und der Begegnung mit dieser anderen Frau, wie entsteht so eine Geschichte bei einer Filmemacherin wie Ihnen? Wo ist da der Ursprung für so etwas?
Das ist gar nicht einfach zu sagen, weil es kommen manchmal zwei Gedanken zusammen, die kreuzen sich und die ergeben dann einen dritten Gedanken. Hier war es so, dass ich das Mädchen, das im Film Greta heißt, schon als sie sehr klein war, also da war sie anderthalb, mit der Kamera angefangen habe zu begleiten, weil ich ein anderes Projekt noch mit ihr machen werde und will. Und ich habe sie mit einem Versuch an die Kamera zu gewöhnen. Und durch diese Arbeitsweise mit ihr, als ich auch auf der Suche nach einer Mutter war, das wurde dann Saskia Rosenthal, habe ich gedacht, es wäre doch auch interessant, noch eine andere Geschichte zu drehen, die heute stattfindet, weil das Projekt mit dem Kind, das ist eigentlich ein Projekt für die Zukunft. Das ist ein Langzeitprojekt, wo ich jedes Jahr 2-3 Tage drehe und was erst in ein paar Jahren zu Ende gebracht werden wird. Und dann kam ich auf die Idee, eine Geschichte über zwei ganz unterschiedliche Frauen aus einem unterschiedlichen sozialen Milieu zu machen. Und da ich mit Nina Hoss schon einen Film gemacht habe, das Vorspiel vor ein paar Jahren, und sehr gerne wieder mit ihr zusammenarbeiten wollte, kam ich auf die Idee, eine Geschichte über diese zwei Frauen zu erzählen. Das bedeutet, es ist wie ein Faden, den man zieht, und da kommt dann manchmal Dinge heraus, die man am Anfang noch gar nicht weiß. Ich folge einfach meinem Interesse, und das Interesse lag dann schlussendlich wirklich bei diesen beiden Frauen. Und um sie herum habe ich dann Schicht um Schicht die Geschichte entwickelt. Es sind ja mehrere Stränge. Ne? Es gibt eigentlich ist es eine Geschichte über vier Generationen. Es gibt die Geschichte des Kindes mit den beiden Freunden, das Kind, das etwas wild herumläuft und eigentlich immer nur Unsinn macht. Dann gibt es die Geschichte von Isabel, von Nina Hoss, mit ihrem Mann und ihren Eltern, zusammen mit Saskia Rosendahl. Das ist aber auch eine andere Generation. Saskia ist über 10 Jahre jünger als Nina Hoss. Und dann gibt es auch die Geschichte der Eltern. Ja, man kann sagen, es ist eigentlich eine Geschichte über 4 Generationen.
Ich finde es so interessant, wie Sie jetzt beschreiben, wie diese Geschichte einen ganz anderen Ausgangspunkt hatte als das, was sie am Ende jetzt als Film geworden ist. Und ich muss auch daran denken, bei Ihrem Spielfilm davor, Vorspiel heißt der Film vor Zikaden, da haben Sie in einem Interview erzählt, dass da beim Drehbuchschreiben zuerst der Ehemann im Mittelpunkt der Geschichte stand und später die Ehefrau in dem Film die Hauptfigur geworden ist, eben auch von Nina Hoss gespielt. Und ich konnte mir das so überhaupt nicht vorstellen, weil diese Frauenfigur in Vorspiel, das ist so eine starke und tragende Figur und die Geschichte läuft so auf sie zu, dass ich mir absolut nicht vorstellen konnte, dass da mal der Mann im Mittelpunkt stand. Aber sowas passiert, wenn sich Stoffe entwickeln, ja?
Ja, das passiert. Man interessiert sich, also ich interessiere mich für einen bestimmten Aspekt. Das war damals auch eigentlich diese Arbeit dieses Geigenbauers, wie er diese Instrumente gebaut hat. Und darüber kam ich dann ja auf eine Geigenlehrerin. Also ja, das ist manchmal so. Deswegen meine ich, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wo der Ausgangspunkt ist.
Mhm. Ist das schwierig, sich das zu erlauben, dann in eine ganz neue Richtung zu gehen, wenn man einmal eine Idee ja eigentlich hatte?
Also es braucht Zeit. Die letzten beiden Filme habe ich ja zusammen mit Daphne Harisani geschrieben, eine Regisseurin. Und wir brauchten beide Zeit. Also man muss sich es erlauben können, auch dann zwischendurch zu sagen, okay, wir sind hier irgendwie ganz falsch und das stimmt jetzt hier nicht und ist auch nicht besonders interessant. Wir müssen nochmal also ganz woanders hingehen. Aber ich glaube, das ist ein normaler Prozess. Also das ist ja auch das Interessante, dass man sich mit etwas beschäftigt und ein Interesse für etwas hat und dann merkt, dass dieses Interesse einen ganz woanders hinbringt. Das ist ja auch viel interessanter, als wenn man vorher schon ein fertiges Konzept hat und sagt, okay, das ist es jetzt. Ich weiß nicht, ob das für mich jetzt selbst so spannend wäre. Ich will ja selber was
entdecken dabei beim Schreiben, beim Nachdenken. Ja. Es ist in Ihrem neuen Film so, dass da das Verhältnis zwischen Vater und Tochter sehr wichtig ist. Sie haben das schon angedeutet, die Tochter wollte beim Vater arbeiten, eben als Architektin. Sie hadert damit, zumindest sagt das ihr Mann über sie, dass sie nicht richtig als Architektin arbeitet, sondern eben als Immobilienmaklerin. Hat sie auch mit Häusern zu tun, aber eben auf ganz andere Weise. Und ich musste auch daran denken, dass eben bei dem anderen Film, dem davor Vorspiel von Ihnen, dass da auch das Vater-Tochter-Verhältnis eine große Rolle spielt. Nimmt gar nicht viel Zeit ein in dem Film, aber es gibt so ein paar schlagende Szenen. Da sieht man, wie sehr der Vater da die Tochter kränkt, wie wenig er sie anerkennt und wie sehr sie das auch immer noch verletzen kann, obwohl sie jetzt eine erwachsene Frau ist. Und jetzt die beiden Filme zusammengenommen. Ich habe mich gefragt, haben Väter so viel Macht über ihre Töchter heute noch? Erleben Sie das so?
Also Sie könnten auch noch den dritten Film dazu nehmen. Mein ersten, der hieß Der Architekt. Und da hat Josef Bierbichler die Hauptrolle gespielt. Und Sandra Hüller hat auch Geige gespielt und war die Tochter. Also dieses Familienthema, das ist schon etwas, was mich sehr beschäftigt. Und es ist ja im Grunde genommen auch ein Spiegel für die Gesellschaft, eine Familie. Das ist die kleinste gesellschaftliche Zelle, wenn man so will. Ja, also durch die Eltern wird man erzogen und es ist auch gar nicht so einfach, in einem bestimmten Alter sich von den Vorstellungen der Eltern wirklich zu lösen und selbstständig zu werden. Und diesen Prozess dieser Lösung, aber dieses immer wieder zurückgeworfen werden, das finde ich sehr interessant.
Wobei es ja eben, Sie sagen Familie, aber es sind ja doch hier vor allem diese Väter-Töchter-Mechaniken, weil die Mütter in den beiden Filmen, die ich jetzt gesehen habe, die stehen sehr im Hintergrund.
Das ist richtig, ja. Na, das ist natürlich das, was man sich als Kind auch als Vorbild nimmt und woran man sich abarbeitet. Und hier in den Geschichten war es schon so, dass die Töchter schon früh, glaube ich, die Macht der Väter gespürt haben und im Grunde genommen sich an ihnen abgearbeitet haben, weil sie eigentlich auch diese Stärke gewinnen wollten. So würde ich das vielleicht bezeichnen. Und die Mütter haben sie in den Filmen eher als schwach wahrgenommen. Und man arbeitet sich an dem ab, was man auch sein will, auch diese Selbstständigkeit erlangen möchte.
Ja, es sind sehr starke Frauen, von denen Sie erzählen. Trotz der Krisen, in denen sie stecken, steht dahinter eigentlich eine große Stärke bei diesen
Hauptfiguren. Sie sind sehr stark, aber vielleicht sind sie so stark, weil sie sich eben auch so abarbeiten müssen. Das hängt sicher auch damit zusammen. Und es vor allem überwinden wollen. In der Geschichte hier ist es ja so, dass sie eigentlich den Vater zumindest zeitlich überwindet. Ob sie das dann auch psychisch tut, das wird sich zeigen. Aber erstmal ist der Tod natürlich ein großer Einschnitt.
Sie haben vorhin schon von Geheimnissen gesprochen und da geht es dann vor allem um die andere Frau in Ihrem Film, von Saskia Rosendahl gespielt, ihre Figur Anja. Bei der ist interessant, je länger man die begleitet, desto unsicherer wird, was man eigentlich von ihr weiß. Am Ende steht man eigentlich da und denkt, wer ist diese Frau, die ich jetzt 90 Minuten oder 100 lang gesehen habe? Mögen Sie so Geheimnisse in Ihren Filmen?
Ja, ich glaube, Geheimnisse sind interessanter als Gewissheiten. Ich finde, wenn Geheimnisse gelüftet werden, ist danach eigentlich immer meistens eine Enttäuschung. In den Geheimnissen steckt eine Möglichkeit und auch in den, ja, wenn man nicht alles auserzählt, auch in den Zwischenräumen steckt eine Möglichkeit. Und ich mag es einfach, wenn man mehrere Ebenen erzählt und wenn man spürt, da ist noch etwas, was man nicht genau benennen kann. Aber also das ist, empfinde ich als spannend und interessant. Und die Anja, ja, sie hat was Undurchsichtiges. Und das hat Saskia Rosendahl, finde ich, auch ganz toll gespielt. Ich weiß bei ihr manchmal gar nicht, wo das herkommt. Und man weiß bei ihr nicht, wann sie die Wahrheit sagt. Sie behauptet ja auch, Isabelle von, also Nina Hoss, ganz von früher zu kennen. Aber vielleicht hat sie sich das auch nur ausgedacht. Und sie sagt dann auch zu Isabelle an einem Punkt, du bist sehr schön. Und das hat Isabelle lange nicht mehr gehört und verwirrt sie auch. Und so ist sie ja auch später mit den Eltern von Isabelle. Sie spricht mit ihm, hat einen ganz direkten Kontakt zum Vater, wenn sie ihm vorliest. Und da fühlt sich auch die Isabelle plötzlich ausgeschlossen. Also Anja hat kein Problem, in andere Welten zu gehen und sie traut sich zu sagen, was sie will.
Bei den Eltern ist auf einer anderen Ebene noch besonders interessant. Also es spielen eben viele bekannte Schauspielerinnen mit bei Ihnen. Nina Hoss an allererster Stelle, Saskia Rosendahl, Thorsten Merten ist dabei, Uwe Preuß. Die Eltern, das sind ganz besondere Darsteller, das sind nämlich ihre eigenen Eltern, die in dem Film die Eltern von Nina Hoss, also ihrer Figur, spielen. Und die Eltern heißen auch Inge und Rolf wie ihre eigenen Eltern. Wie kam es zu dieser Entscheidung, ihre Eltern in diesen Film zu holen?
Also zuerst muss ich noch kurz sagen, dass auch Christina Große mitgespielt hat und Bettina Lamprecht und Alexander Hörbe und dass das also für mich ein riesiges Glück ist, dass sie alle mitgemacht haben. Weil das auch in den kleinen Rollen, die ja auch nicht wirklich klein sind, weil sie sind für das Gesamtgefüge total wichtig. Also dass sie auch Lust gehabt hatten, mitzumachen, war für mich wirklich vom großen Wert. Das muss ich hier nochmal kurz sagen. Meine Eltern, also ich hatte mit meinem Vater vor einigen Jahren einen Film über die neue Nationalgalerie gemacht, hier in Berlin.
Ein Dokumentarfilm.
Ein Dokumentarfilm. Ja. Und er hat früher in den 60er Jahren eine Zeit lang bei Mies van der Rohe im Büro gearbeitet. Er war mit den Ausführungszeichnungen beschäftigt, die damals auf Deutsch beschriftet werden mussten. Und diese Interviews, die ich für diesen Film mit ihm gemacht habe, waren für uns beide einfach sehr schön. Eine schöne Erfahrung. Und er war gerne vor der Kamera. Und als ich dann nach den Eltern für Nina Hoss gesucht habe, habe ich gedacht, warum frage ich ihn nicht, ob er nicht mitmachen möchte. Und er hatte auch sofort Lust. Und meine Mutter war erst etwas scheu, wobei ich sagen muss, ich habe sie in der Vergangenheit schon öfter bei verschiedenen Gelegenheiten aufgenommen. Und da war sie sehr unbekümmert und sehr frei. Deshalb hat sie auch nach kurzer Zeit auch zugesagt, weil sie dann doch neugierig war, diesen Filmprozess mitzubekommen. Und in dem Moment, wenn man dann miteinander arbeitet, dann ist das nicht so ein großer Unterschied. Sind das jetzt meine Eltern oder sind es Schauspieler? Weil man versucht, in dem Moment eine Szene zu einem Konzentrat zu bringen und versucht, konzentriert zu sein miteinander. Und dann ist es einfach eine Arbeit.
Aber war nicht der Unterschied, dass Ihre Schauspielerinnen und Schauspieler Texte hatten und Ihre Eltern aber keinen Text in dem Sinne, sondern einfach so reagiert haben, wie sie halt im normalen Leben auch reagieren würden?
Das ist richtig. Also das ist auch, was mich wirklich interessiert, ist diese Mischung zwischen Schauspielerinnen und auch zwischen, ich sag mal, nicht professionellen Darstellern. Also diese Mischung hat für mich einen großen Reiz und die Schauspieler hatten Texte und mussten dann in dem Moment, wenn, also die Szenen waren klar, die waren gesetzt, also die Situation. Und die Eltern haben sich dann auf die Schauspieler und auf die Texte eingelassen und hatten dann ihre eigenen Texte, worauf die Schauspieler wieder oder Schauspielerinnen wieder reagieren mussten. Und das war für uns alle einfach sehr interessant, weil wir mussten offen sein und wussten nicht, was im nächsten Moment passiert. Und das gilt auch für Judith Kaufmann, die tolle Kamera gemacht hat. In diesen Szenen hatten wir Handkamera, damit sie schnell reagieren kann. Und sie hat die Fähigkeit, wirklich schon eigentlich bevor der Schauspieler sagt, zu spüren, was passiert und reagiert dann auch dementsprechend. Also bei diesen Szenen, sonst war das natürlich nicht so, aber bei diesen Szenen mussten wir sehr frei arbeiten. Und das ist aber auch der Reiz. Thorsten Merten hat mich bei unserem ersten Gespräch gefragt, wie denn der Ton des Films ist. Und als ich ihm dann auch erzählt habe, dass meine Eltern mitspielen, war das ihm also sofort klar, dass es einfach um einen, wahr ist immer so schwierig zu sagen, weil was ist wahr, aber um einen, ich sag mal, natürlichen Ton geht. Und nachdem wir da alle gesucht haben, nachdem ich allerdings auch immer suche. Ich muss aber sagen, im letzten Film, im Vorspiel, da war auch die alte Tante eine Laien. Und auch in meinem ersten Film, Der Architekt, da waren auch Leute dabei, die keine Schauspieler sind. Also ich mag diese Mischung sehr.
Ihr Vater in dem neuen Film in Zikaden ist ja schwer krank, sehr, sehr eingeschränkt. Haben Sie sich da dann irgendwie eine Grenze gesetzt, wie hinfällig, wie hilfsbedürftig Sie Ihren Vater da auch auftreten lassen?
Eigentlich habe ich versucht, auf dieses Körperliche gar nicht so hinzuweisen, sondern mich haben eigentlich diese psychischen Folgen interessiert. Wie geht man mit Krankheit, mit Alter um? Was bedeutet es für die eigene Psyche, nicht mehr dieses Leben fortführen zu können, was man gewohnt ist? Man versucht doch eigentlich an dem Gewohnten so lange wie möglich festzuhalten. Das heißt, dieser Aspekt hat mich vor allem interessiert. Und bei meinem Vater selbst, der krank ist, ich weiß nicht, er reagiert ja auch in einer Stelle, wo ihm über sein eigenes Leben vorgelesen wird, der reagiert ja auch sehr stark. Ich habe einfach immer versucht, dieses Maß zu halten. Das kann man nur halten, indem man spürt, wie es ihm gerade dabei geht oder wie es beiden Eltern dabei geht. Bei den Schauspielern muss ich genauso drauf achten. Die geben, machen sich, also die Schauspielerei, da gibt, ist man sehr frei. Man muss sich zeigen, man öffnet sich. Das ist ein auch komplizierter Prozess. Und auch da muss ich, wenn ich Regie führe, schauen, wie weit kann ich mit den Schauspielern und natürlich auch mit den Eltern, wie weit kann ich gehen, wie viel kann ich ihnen zumuten, wann muss ich eine Pause einlegen, wann müssen sie alle mal durchatmen. Das ist ein Raum, den man schafft, ja, das machen wir zusammen und wir müssen einander empfinden, wo sind die Grenzen.
Was haben Ihre Eltern gesagt zu dem dann fertigen Film? Den haben Sie ja sicher gesehen, ne?
Ja, meine Mutter hat ihn bei der Berlinale gesehen. Das erste Mal, da waren dann 800 Leute dabei. Also ich hatte ihr vorher schon Szenen gezeigt, vor allem die, in denen sie mitgespielt hat. Und meinem Vater auch. Aber mein Vater, der konnte nicht mitkommen. Und also sie war schon, glaube ich, relativ überwältigt. Nicht ganz einfach, sich selbst zu sehen, wenn man es nicht gewohnt ist. Mhm. Auch als Schauspieler sich selbst zu sehen, ist schon nicht einfach, würde ich sagen. Und ja, damit muss man erst mal umgehen.
Jackie, ich habe nach 30 Jahren am Radiomikrofon immer noch meine eigene Stimme dann in einer Aufnahme zu hören, ist immer noch befremdlich.
Das, ja, das geht mir aus. Genau. Aber ich glaube trotzdem, dass sie eine Freude hatten. Auch jetzt, wenn der Film rauskommt, ich glaube, sie freut sich. Aber es war auch, dass sie denkt, es muss jetzt gemacht werden. Also auch der Film, wenn du uns brauchst, dann muss das jetzt gemacht werden. Das ist so etwas eine preußische Einstellung auch.
Ina Weiß, wir reden gleich weiter. Lassen Sie uns mal jetzt eins der Musikstücke hören, die Sie uns mitgebracht haben für diese Sendung. Zuerst ein Stück von Johann Sebastian Bach. Was ist das und warum haben Sie es dabei?
Ich habe es dabei, weil es spielte in meinem letzten Film, das Vorspiel, eine große Rolle. Der Geigenschüler, gespielt von Ilja Monti, der inzwischen ein ganz toller Geiger ist, der musste sozusagen dieses Stück üben mit seiner Geigenlehrerin, die Nina Haus gespielt hat. Und ich hatte ein Stück gesucht, wo auch jemand, der nicht mit Musik zu tun hat, trotzdem versteht, was es bedeutet, sich der Musik anzunähern und wie kompliziert es sein kann. Und Schnelligkeit, dieses Stück ist wahnsinnig schnell, Schnelligkeit ist etwas, was, glaube ich, viele verstehen, also die auch nicht mit Musik zu tun haben. Und deswegen habe ich dieses Stück unter anderem ausgesucht. Natürlich auch, weil es Bach ist und weil Bach einfach großartig ist und weil es an sich auch ein ganz tolles Stück ist. Das hier, was wir jetzt hören, ist von Menuhin, da war er 19 Jahre alt und es ist relativ langsam. Es ist, glaube ich, 4 Minuten dauert es, die anderen Stücke dauern nur 3 Minuten, von anderen modernen Künstlern eingespielt. Ja.
Yehudi Menuhin hören wir jetzt mit diesem Stück von Johann Sebastian Bach. Musik Yehudi Melnin haben wir da gehört mit der Violinsonate Nummer 1 in G-Moll von Johann Sebastian Bach. Das war der vierte Satz daraus und diese Musik hat uns Ina Weiße mitgebracht. Die Schauspielerin und Regisseurin ist zu Gast hier in der Sendung. Das Gespräch bei Radio 3 und ihr neuer Film hat uns hier als Anlass zusammengebracht. Er war bei der Berlinale im Februar erstmals zu sehen in der Reihe Panorama. Sie haben gerade erzählt, dass Ihre Mutter sich den Film da auch angesehen hat in der großen Vorstellung mit 800 Leuten. Das heißt, Sie waren da auch mit drin. Sie gehen dann mit rein in den Saal und gucken sich das an. Ich habe auch schon hier Regisseure kennengelernt, die gesagt haben, nee, das halte ich nicht aus. Ich laufe dann immer draußen vor der Tür hin und her. Sie waren mit drin, ja?
Na, es war so, den Film haben wir erst letztes Jahr zu Ende gedreht, also ich glaube Ende September war das. Das heißt, die Mischung war ein paar Tage vor der Berlinale erst abgeschlossen. Für mich war dieses in der Berlinale sitzen eigentlich nochmal eine Überprüfung, was stimmt und was nicht stimmt. Und wir haben auch danach nochmal ein paar Sachen an den Untertexten geändert, weil da stimmten noch ein paar Dinge nicht. Das bedeutet, ich bin eigentlich nur reingegangen, um einfach nochmal die Dinge wirklich zu überprüfen. Oder habe es versucht. Ich habe es dann natürlich auch vergessen, weil ich dann eher auf die Reaktion der Leute geschaut habe. Also das erste Mal ist natürlich aufregend mitzubekommen, ob Dinge funktionieren. Also ob der Witz funktioniert. Es hat ja auch trotz der Themen, der ernsten Themen, hat der Film ja für mich auch eine große Leichtigkeit. Also gerade auch durch Thorsten Merten oder auch Vincent Marcaigne, der französische Ehemann, der einen sehr tiefsinnigen und wunderbaren Humor hat. Und da zu schauen, wie die Zuschauer darauf oder Zuschauerinnen darauf reagieren, das war schön zu merken. Und die Gespräche danach waren auch sehr schön. Und ich habe auch Briefe bekommen von Leuten, die mir von ihren Familien erzählten und die mir auch von ihren Eltern erzählen und merken, in welchen Situationen sie eigentlich gerade selber sind. Das Altern, es dauert immer länger. Die Menschen werden immer älter. Das heißt, der Prozess der Kinder, die Eltern zu begleiten, wird auch immer länger. Und damit muss man auch klarkommen. Und das heißt, ich hatte wirklich sehr viele schöne Gespräche danach.
Schön, dass Sie den Humor ansprechen. Wollte ich auch noch tun. Mir steht da vor allem eine Szene vor Augen. Hochdramatischer Dialog in dieser sowieso sehr aufgeladenen Ehe. Und dabei trägt der Ehemann, ich hoffe, ich darf das verraten und spoilern, trägt er so eine Windelhose, weil er gerade Probleme hat mit dem Urin und so weiter. Das fand ich eine sehr schöne Kombination.
Das ist ja immer ein schmaler Grat. Es ist etwas dramatisch und gleichzeitig ist es auch irre komisch. Die Katastrophe und der Witz liegen manchmal auch wirklich nah beieinander. Und das ist hier in dem Film immer wieder, finde ich, wo es einfach kippt, wo man dann weiß, es ist eigentlich alles grauenvoll und gleichzeitig muss man lachen.
Und als Sie da in der Vorstellung waren bei der Berlinale, Sie haben ja gerade schon die Publikumsreaktionen angesprochen, waren die denn ungefähr so, wie Sie die berechnet hatten vorher? Oder waren sie dann deutlich anders manchmal?
Eigentlich gar nicht so. Eher noch mehr, als ich dachte. Auch bei so Situationen, wo ich dachte, jetzt so lustig ist es jetzt nicht. Wurde dann trotzdem gelacht. Aber das ist natürlich immer unterschiedlich. Also es war interessant, ich habe ihn in Österreich gezeigt, in Linz auf einem Festival. Die Reaktionen waren ähnlich, aber eigentlich noch heftiger. Das sind die Österreicher mit ihrem Witz. Die haben auch einen großen Witz.
Ja, und können vielleicht über düstere Dinge noch besser lachen als wir Deutschen, hat man ja öfter den Eindruck. Sie haben vorhin Ihren ersten Film ja schon erwähnt, der hieß eben Der Architekt. In Ihrem neuen Film geht es um eine Architektin und einen Architekten, eben den Vater. Es geht auch um ein Haus, spielt auch eine wichtige Rolle, dieses Haus in Brandenburg auf dem Lande. Dann haben Sie, haben wir auch schon kurz erwähnt, einen Dokumentarfilm gedreht über eine Berliner Architekturikone, eben die Neue Nationalgalerie. Man beginnt sich, wenn man sich so diese Reihe vor Augen führt, zu fragen, warum haben Sie eigentlich nicht Architektur studiert?
Ich wäre absolut an Mathematik gescheitert. Und es war auch nie die Frage. Ich wollte immer einen anderen Beruf machen als mein Vater und auch meine Mutter. Ich wollte nie denselben Beruf machen. Es war für mich ja eigentlich auch ein gutes Ausweichen. Ich hatte einen sehr guten Deutschlehrer, Herr Halberschmidt. Wir haben früh Kleist gelesen und Goethe. Er war ganz fasziniert von Goethe. Und wir haben auch früh Theaterstücke gelesen von Kleist, Penthesilea. Und haben dann auch, weil ich auf einer Waldorfschule groß geworden bin, haben wir auch diese Theaterstücke dann auf der Bühne gezeigt. Das war damals Schiller, Johanna von Orléans. Und ich habe damals Isabeau gespielt und war fasziniert, dass man auch diese Sprache dann auf der Bühne zeigen kann. Und war auch, wir haben in der Nähe von der Schaubühne gewohnt. Ich habe mir dann auch später von Michael Grüber, der also ein so wirklich sehr, sehr besonderer, toller Regisseur war, an der Großen Straße angeschaut und die Stücke von Peter Stein und dachte auch mal, ich möchte das auch machen. Und dadurch bin ich schon mal weit weg von der Architektur gekommen und habe meinen ganz eigenen Weg dann gemacht.
Die Architektur war also durch ihren Vater ausgeschlossen und durch ihre Mutter war Lehrerin ausgeschlossen.
War Kunstlehrerin, ja. Es hat mich immer interessiert, weil wenn die eine mit Malerei sich beschäftigt, die Mutter mit Malerei, der Vater mit Architektur, sind die Gespräche zu Hause, gehen natürlich über diese Themen. Und er hat sehr viele Schulen gebaut und Kindertagesstätten. Und wir wurden als Kinder dann auch manchmal auf diese Spielplätze mitgenommen, die er gerade entworfen hat. Und er schaute, was wir gerne machen, welche Rutschen wir gerne haben, welche Schaukel. Um dann selber diese Spielplätze anhand von uns quasi weiterzuentwickeln. Das heißt, ich war damit immer von klein auf konfrontiert und bin bis heute fasziniert davon. Also wenn wir unterwegs sind, renne ich in die Kirchen oder gucke mir immer die Bauten an. Also es ist ein großes Interesse bis heute. Aber nein, als Beruf wollte ich das nie machen.
Und Ihr Beruf Schauspielerin, wann ist der Entschluss gefallen, dass Sie das machen wollten? Und wie haben Sie sich dann darauf vorbereitet, das zu werden?
Also es kam eigentlich von dieser Zeit, von der Waldorfschule und eigentlich durch die Bücher, durch das Lesen. Und ich wollte eigentlich immer beides machen. Ich wollte immer Regie und Schauspiel und hatte eigentlich gedacht, wenn ich auf der Schauspielschule bin, gehe ich danach sofort auf die Regieschule. Habe aber dann, ich war ja in München auf der Falkenbergschule und dann gleich auch am Theater länger. Das Studium mit der Regie hat sich dann noch so ein bisschen nach hinten verschoben. Das habe ich dann erst mit Anfang 30 gemacht. Und habe auch bis heute eigentlich beides gerne gemacht. Also wenn ich spiele, bin ich froh, dass ich keine Entscheidung treffen muss als Regisseur. Und umgekehrt, wenn ich inszeniere, freue ich mich, dass ich jetzt nicht vor der Kamera stehen muss. Und es bedingt sich. Ich lerne von beiden Seiten die ganze Zeit.
Wobei das mit dem Theater, das ist ja so eine eigene Geschichte. Also Sie schaffen es tatsächlich, an diese hoch angesehene Otto-Falkenberg-Schule zu kommen. In München kriegen gleich danach Engagements, Münchner Kammerspiele und Nationaltheater Mannheim war das, ne?
Ja, da an Kammerspielen haben wir als Schüler sozusagen parallel immer gleich gespielt. Wir wurden so verwurstet als Hexen und Geister in dem Faust, in der Faustinszenierung. Da haben wir kleine Rollen gespielt. Das richtige, größere Engagement war dann in Potsdam und in Mannheim.
Aber dann haben Sie doch nach gar nicht so langer Zeit gekündigt und das Theater ja für immer verlassen, ne?
Ja, das ging sehr schnell. Ja, man ist doch sehr fremdbestimmt. Ich habe mal auf den Zetteln gesehen, was ich als nächstes zu spielen habe. Und ich habe mich nicht wohlgefühlt. Es war, ja, sagen wir so, sich selber einzubringen, war einfach sehr kompliziert in dem Theater. In dem Theater. Vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Leute gefunden. Und in so einer festen Struktur zu sein, wie dort, ich merkte, ich kann das nicht. Und ich habe dann gekündigt und habe angefangen, Philosophie zu studieren in Heidelberg und bin dann auch nach Tibet gereist, längere Zeit, und habe ganz andere Dinge gemacht, was auch eine ziemliche Krise war, weil ich eigentlich immer zum Theater wollte. Auch Film natürlich dann und Regie, aber trotzdem war Theater auch immer etwas, was ich unbedingt machen wollte. Und dann, ja, wie die Wege so gehen.
Philosophie klingt jetzt wie so ein Gegenentwurf zum, also dieses hochgeistige, abstrakte, komplizierte von Philosophie. Nicht, dass Schauspiel nicht kompliziert wäre, aber das ist ja auch ein sehr körperlicher Vorgang, Schauspielen. War das für Sie so, auch jetzt gehe ich in eine ganz andere Welt bewusst?
Eigentlich so anders ist es gar nicht, weil es geht ja um Fragen. Also auch beim Theater oder beim Spielen stellt man sich Fragen. Und so ist es bei der Philosophie ja auch. Man sucht eigentlich nach Antworten, die man natürlich nicht bekommt, aber man sucht sie. Das heißt, es war für mich, glaube ich, eher auch eine Suche nach Struktur. Aber da müsste ich jetzt weit ausholen, auch über Lernstrukturen in der Waldorfschule. Aber ich merkte, mir fehlte Struktur, auch eine Denkstruktur. Und da hat mir die Philosophie geholfen, klingt jetzt auch sehr seltsam. Aber ja, ich hatte damals, also vor allem Bergson, Henri Bergson, für den habe ich mich damals sehr interessiert. Und ja, ich kann sagen, es war für mich eine Hilfestellung in dieser Zeit. Und das studiert man ja nicht zu Ende. Das ist ja etwas, was einen dann immer weiter interessiert.
Und Tibet, was haben Sie in Tibet gemacht?
Ja, ich hatte einen Mönch kennengelernt und kam auf diese Art und Weise nach Tibet. Und ich bin herumgereist. Das war damals noch kompliziert, weil man nicht dorthin durfte. Es gab auch noch keine Eisenbahn wie jetzt. Es waren auch noch keine Hochhäuser da. Also ich glaube, Lhasa muss sich unglaublich verändert haben. Und ich war erst eine Zeit lang in Nepal, ein paar Wochen, fast Monate, und bin dann nach Tibet. Ja, es war ein bisschen die Suche, aber immerhin, dass ich wusste, ich kann, auch wenn ich ganz alleine monatelang im letzten Ecken der Erde bin, kann ich alleine zurechtkommen. Obwohl, ich hatte wahnsinnige Schulden danach. Ich war 24. Ja. Und dann habe ich angefangen zu drehen, was mir sehr geholfen hat.
Alleine also Filme zu drehen? Was Ihnen aber auch wieder nicht ausgereicht hatte, wir sind immer noch nicht am Ende mit Ihrer Berufsausbildung, denn was ja noch fehlt, ist Ihr Regiestudium, was Sie dann in Hamburg gemacht haben, bei Hack Bohm, dem ja sehr angesehenen Regisseur. Wieso bei Hack Bohm?
Ja, also Hack Bohm war einmal, es war ein Studium zwei Jahre, es war in den Zeiserhallen. Ich hatte auch versucht, hier in Berlin auf die Filmhochschule zu kommen, musste aber in der Zeit drehen während der Aufnahmeprüfung, und dann hat der Leiter der Schule gesagt, wenn das Drehen mir wichtiger ist, dann wäre ich ja wohl nicht der Richtige. Und dann bin ich zu Hack Bohm gekommen, was wirklich toll war, weil es sehr praxisorientiert ist. Das heißt, wir haben jeden Tag irgendwelche Übungen gemacht. Wir mussten kleine Texte schreiben, also oft zusammen mit Autoren. Es gab 6 Menschen, die Drehbuch studiert haben, dann 6 Menschen, die Produktion gemacht haben, Kamera und Regie. Und diese Gruppen haben sich zusammengefunden und haben dann immer zusammen kleine Filme gemacht, kleine Übungen. Und das hatte einen großen Wert. Es war damals natürlich noch viel komplizierter, Filmmaterial zu bekommen als heute. Heute kannst du mit dem Handy drehen. Das ging damals noch nicht. Das heißt, es war ein größerer Produktionsaufwand. Aber wir haben uns auch viele Filme angeschaut, eigentlich ständig in den Zeiserhallen. Hack Bohm hat auch tolle Kameraleute zu uns geholt. Es war wirklich eine intensive Zeit des Lernens und hat mir sehr geholfen. Das heißt nicht, dass man es nicht auch ohne Studium alles machen kann. Aber sich noch darüber Gedanken zu machen, wo steht die Kamera, wie löst man eine Szene auf. Ja, es war eine gute Zeit. Ich fand ihn wirklich einen sehr guten Lehrer. Nicht leicht, wir sind auch immer wieder aneinander geraten. Aber er war jemand, der immer gedrungen hat, immer alles auseinandergenommen hat, immer nachgefragt hat. Sehr gut.
So, nachdem wir Ihre drei Studiengänge besprochen haben, sind wir am Ende Ihrer Ausbildung und reden gleich weiter nach einer zweiten Musik von Ihnen. Nina Simone haben Sie dabei. Was und warum?
Also Nina Simone, einmal eine tolle Jazz- und Blues-Sängerin, auch eine Bürgerrechtsaktivistin. Und es ist ein Song, der eigentlich aus zwei Songs aus dem Musical herkommt. Und es ist, ich weiß nicht, ob sie die Aufnahme wirklich spielen können. Sie hat sie, ich glaube, es war 68 in London gespielt, Ain't Got No Home. Und ich finde es einfach, es geht einem in die Knochen, wenn man es hört. Und ich möchte dazu noch sagen, es läuft gerade, ich hoffe, der Film läuft noch auf Arte, ein Film über sie, ein Dokumentarfilm, der heißt Die Wut der Nina Simone. Und es lohnt sich absolut, den zu hören. Und Simone heißt sie übrigens, den Namen hat sie sich selbst gegeben, wegen Simone Signoret, die sie sehr verehrt hat.
Nina Simone, wir haben diese Aufnahme nicht und können die leider nicht spielen, die Sie jetzt gerne gehabt hätten, die Live London 1968. Aber wir spielen jetzt eine schöne Studiofassung von diesem Song Nina Simone mit Ain't Got No Home.
Aber sie läuft auch auf YouTube, man kann sie sich auf YouTube anhören.
No shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no mind, I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith.
Nina Simone haben wir da gehört mit Ain't Got No Home. Und das haben wir gehört, weil Ina Weiße uns dieses Stück mitgebracht hat. Die Regisseurin und Schauspielerin haben wir heute hier zu Gast im Gespräch bei Radio 3. Und wir haben über ihr Regiestudium gesprochen. Wie ist denn das, wenn eine bekannte Schauspielerin wie Sie, das sind Sie ja dann geworden durch die vielen Filme, die Sie gedreht haben, wenn Sie dann zu Filmproduzenten oder Produzentinnen kommen und sagen, ich möchte jetzt gerne selbst Filme machen, gerne Regie führen, bricht dann spontaner Jubel aus oder wie sind da so die Reaktionen?
Das war so eigentlich nicht. Also es war, ich hatte nach der Filmhochschule, habe ich relativ lange an einem Buch geschrieben, dann zum Glück mit der Hilfe von Daphne Arizani und hatte dann zum Glück über Wim Wenders Peter Schwarzkopf kennengelernt, dem ich die Geschichte geschickt habe. Es war damals aber noch eine etwas andere. und der auch gesagt hat, er hätte Interesse daran, das zu produzieren. Und da ging es dann gar nicht um Schauspiel, sondern es ging dann eigentlich um die Geschichte. Und das war dann auch mein erster Film, Der Architekt. Also man muss natürlich dazu sagen, es ist immer schwer, Projekte nach vorne zu bringen. Also ich hatte dann das für mich große Glück, Felix zu treffen, Felix von Böhm, der gerade eine Produktionsfirma gegründet hatte und zu mir kam und sagte, er hat den letzten Film gesehen, Den Architekten, und würde egal wie unbedingt was Neues machen wollen, dass wir das zusammen machen. Und dann haben wir eigentlich miteinander angefangen zu arbeiten und ich habe mit ihm dann den Dokumentarfilm gemacht und wir haben das Vorspiel zusammen gemacht und jetzt auch den Film Zikaden. Und er ist jemand, der, und das ist das Tolle, der, wenn er daran glaubt, an einem Projekt, wirklich alles dafür tut. Also der setzt sich ein, der spricht mit Leuten. Jetzt auch hier gerade hat der wild die Stadt plakatiert mit unserem Poster. Und er findet immer gute Leute. Wir hatten jetzt DCM, die machen hier den deutschen Verleih. Dann Beta Cinema für den Weltvertrieb. Also er ist jemand, der setzt sich einfach sehr, sehr ein. Das ist ein Glück für mich als Regisseurin. Und er gibt ein großes Vertrauen und lässt mich machen und macht auch seine eigenen Projekte. Das ist sowieso gut. Also.
Jetzt ist Ihr erster Film ja 2008 rausgekommen, Der Architekt, jetzt Zikaden. Das sind jetzt 17 Jahre für 3 Spielfilme und einen Dokumentarfilm, den Sie gedreht haben. Das wäre jetzt für andere Leute in dem Geschäft ein relativ langsamer Rhythmus.
Ist das ja, jetzt nicht nur für die anderen, für mich auch. Für mich auch.
Ist das einfach Ihr sozusagen organischer Rhythmus oder liegt das daran, dass es dann doch schwierig ist, Filme finanziert zu bekommen einfach?
Also ich muss natürlich dazu sagen, dass ich sehr viel gespielt habe und dadurch mir auch die Schreibphasen finanzieren konnte. Weil also ich weiß nicht, wie das andere Regisseure machen, die selten Filme machen und wie die sich dann über Wasser halten. Das ist einfach schwierig. Muss man Werbung drehen oder keine Ahnung, oder eben schreiben. Drehbücher schreiben. Also es hängt ein bisschen mit dem Spielen zusammen, aber auch, dass ich für die Entwicklung lange Zeit gebraucht habe. Ich wünschte, es wäre kürzer. Vielleicht ist es in Zukunft so. Ja, es sind lange Zeitabschnitte. Ich möchte aber noch was kurz zu Felix von Böhm sagen, was mir auch wichtig ist, weil über die Menschen wird nie gesprochen. Also das ist einmal Judith Kaufmann, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt.
Ihre Kamerafrau.
Meine Kamerafrau. Und dann aber auch den Editor Hans-Jörg Weisbrich zum Beispiel und Susanna Hopf und Lise Christel, die das Kostüm gemacht hat und die Ausstattung. Das ist so wichtig, dass man diese Menschen hat, die auch am Anfang eines Projektes, wo man noch gar nicht weiß, was das wirklich wird, dass die dazustehen und auch Lust haben mitzumachen. Und gerade hier bei diesem Projekt, der ist ja eigentlich aus Fragmenten entstanden. Das bedeutet, wir haben angefangen, wo es noch gar nicht genau klar war, wo die Geschichte hinläuft. Und trotzdem haben sie sich darauf eingelassen und mitgemacht und hatten diese Offenheit. Und von meiner Seite, ich bin da wirklich ihnen sehr, sehr dankbar.
Um nochmal ein bisschen die Perspektive zu wechseln, weil Sie auch gerade gesagt haben, Sie drehen halt auch immer wieder zwischendurch auch viele Filme. Sie waren zum Beispiel zu sehen im vergangenen Jahr in dem Film Sie sagt, er sagt, nach einer Vorlage von Ferdinand von Schirach. Und es heißt über Sie, Sie seien gewissermaßen abonniert auf die Rolle der schönen, kühlen, souveränen Frau. Ist das auch aus Ihrer Sicht so, dieses Abonnement?
Nein, das ist natürlich gar nicht. Also gar nicht. Das ist so ein Blick von außen. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, ehrlich gesagt. Weil ich
das. Aber sind das die Rollen, die Ihnen,
in die Richtung,
die Ihnen angeboten werden?
Ja, in die Richtung geht es dann schon. Das ist natürlich nicht so irre fantasievoll, aber in die Richtung geht es schon.
Und wie stark versuchen Sie da auszubrechen und andere Dinge tun zu können?
Na, es ist beim Spielen natürlich so, dass es darum geht, was man angeboten bekommt. Und darauf dann reagiert. Wobei ich sagen muss, ich finde es gar nicht immer so. Also mir fällt gerade ein Film mit Rainer Kaufmann ein, da war das eigentlich überhaupt nicht so. Da ging es auch um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen. Und auch hier bei dem Film Sie sagt, er sagt von Schirach, den ja Matti Geschonek inszeniert hat, da ging es, also fand ich die äußere Zuschreibung, von der Sie gerade sprechen, auch jetzt, weiß ich gar nicht, fand ich jetzt gar nicht so zutreffend. Da ging es ja wirklich um eine Person, die ihren Geliebten vor Gericht gebracht hat und versucht zu erklären, wie es zu einer Vergewaltigung oder ja zu einem Missbrauch gekommen ist.
Den Film, Sie haben es gerade gesagt, hat Matti Geschonek inszeniert, der ja auch noch eine andere Rolle in ihrem Leben spielt, eben als ihr Ehemann. Sie haben schon eine ganze Reihe von Filmen in dieser Konstellation gemacht mit Matti Geschonek als Regisseur. Das scheint bewährt zu sein, wenn Sie in der Form zusammenarbeiten. Wobei ich mir das auch immer, ja, wie ist das, wenn der eigene Ehemann auch der Regisseur ist?
Das ist eigentlich sehr schön, weil wir uns natürlich gut kennen Und wenn er nur schaut, weiß ich schon, was er meint. Also das heißt, es bedarf bei der Arbeit eigentlich gar nicht vieler Worte. Er macht eine Geste und wir können uns sehr leicht verständigen. Und es spielt in dem Moment auch keine große Rolle, dass wir verheiratet sind. Oder das geht in dem Moment wirklich um die Arbeit. Und er ist ein sehr guter Regisseur und ein sehr warmer und also sehr empfindsamer. Und das ist eigentlich das Schöne. Deswegen arbeite ich immer wieder gerne mit ihm zusammen. Und unabhängig, ob er jetzt mein Mann ist oder nicht. Und es hilft natürlich auch, wenn man sich kennt. Das war jetzt auch bei der Nina so, bei der Nina Hoss. Oder auch bei Judith Kaufmann oder eben auch bei Felix oder Hans-Jörg Weißbrich, dem Editor. Es ist ein Vertrauensverhältnis, was sich ja auch entwickelt. Und dann braucht es manchmal gar nicht so viel Sprache, sondern man spricht von ähnlichen Dingen. Und es baut sich auch auf. Also gerade mit Nina Hoss, es ist ja doch eine andere Figur als im Vorspiel. Und wir entwickeln uns quasi zusammen.
Wohin auch immer. Aber
wir entwickeln uns zusammen. Und das ist, ja, so ist das auch mit Matti. Und das finde ich sehr schön.
Und wie ist das, wenn Sie selber in einem Film arbeiten? Sitzen Sie dann am Küchentisch und diskutieren Filmprobleme oder halten Sie das getrennt und wollen gerade nicht die Meinung von Matti Geschonek hören zu Ihrer Regiearbeit?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann Beruf und Privat eigentlich nicht so gut trennen. Wir reden eigentlich immer über alles. Und es ist der Beruf und es ist nicht der Beruf und das vermischt sich. Und wir erzählen uns natürlich von unseren jeweiligen Geschichten, an denen wir gerade sind.
Matti Geschonek ist ja der Sohn des großen Schauspielers Erwin Geschonek, also einem ganz, ganz prägenden Darsteller für die DEFA-Filme in der DDR. Wie stark sind Sie denn über diese familiäre Verbindung mit DDR-Geschichte in Verbindung gekommen?
Also ich habe ihn auch kennengelernt. Er ist ja dann mit über 100 Jahren gestorben. Und es waren auch immer tolle und sehr lustige Begegnungen. Er ist ja wirklich ein Mensch mit einem sehr hintergründigen Humor gewesen. Aber die DDR ist mir auch vertraut dadurch, dass mein Vater aus Mansfeld kommt, aus dem Mansfelder Land. Und meine Cousins da noch wohnen und meine Großmutter daherkommt. Und wir von Berlin auch oft in die DDR gefahren sind. Also das heißt, diese ganze Welt ist mir jetzt nicht unvertraut gewesen. Aber eins kann ich noch sagen, ich finde wirklich, dass die DEFA-Filme, die Filme, die nach dem Krieg in der DDR gedreht wurden, dass die eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit hier bekommen. Also dass gerade im Westen diese Filme fast unter den Tisch fallen, finde ich. Da gibt es Spur der Steine. Es gibt so wirklich großartige Filme aus dieser Zeit.
Spur der Steine, haben Sie noch andere Lieblingsfilme aus der DEFA-Geschichte?
Kabit und Sauerampfer zum Beispiel, auch ein toller Film, auch mit Erwin Geschonek, wunderbar.
Dann nehmen wir diese Empfehlung jetzt mit von Ihnen und wo wir gerade bei Lieblingsfilmen sind, haben Sie so Lieblingsfilme, die Sie jedes Jahr wieder sehen könnten?
Ja, also auf jeden Fall kann ich mir die Filme von Kasavitis immer wieder anschauen, zum Beispiel Faces oder Woman Under Influence ist auch so ein Film, weil der hat so eine Direktheit und auch einen Humor und die könnte ich mir immer wieder anschauen. Dann auch Nackte Kindheit von Piala, dann auch die Filme von Truffaut, zum Beispiel Die Frau nebenan, dann die Filme von den Dardenne-Brüdern, vor allem Der Sohn, dann von Kiarostami, Geschmack der Kirsche. Also es gibt wirklich viele Filme, die ich mir immer wieder anschauen kann, die auch zum Leben dazugehören.
Ganz schön lange Liste.
Ja, die könnte noch länger werden.
Unsere Zeit rast ja aufs Ende zu. Verraten Sie uns zum Schluss noch, also man kann Ihren Film Zikaden jetzt im Kino sehen. Wo sind Sie wieder zu sehen als Schauspielerin demnächst?
Das weiß ich im Moment nicht. Also im Moment bereite ich eigentlich auch wieder meinen nächsten Film vor, als Regisseurin.
Gehen Sie jetzt ganz in die Richtung Regie?
Ja, das wird sich zeigen. Es hängt ein bisschen davon ab. Ja, eventuell mal gucken.
Eine Musik haben Sie noch für uns, die wiederum eine Rolle gespielt hat in einem Ihrer Filme, nämlich in dem Dokumentarfilm über die neue Nationalgalerie. Erzählen Sie mal, was ist das für eine Musik?
Ja, ich habe über unseren Nachbarn und Freund Achim Hagemann Rolf Kühn kennengelernt. Klarinettist, ein großer Jazz-Klarinettist und auch ein Komponist, der auch bei Benny Goodman gespielt hat. Und ich war auf der Suche nach einer Musik für die neue Nationalgalerie und hatte mir so vorgestellt, ein bisschen wie Gershwin, Rhapsody in Blue. Und das hat Rolf Kühn eingespielt. Er hat sich den Film angeschaut und hat gesagt, er macht das, was für mich schon mal eine wirklich große Ehre war, dass er das gemacht hat. Und dann haben wir einen Nachmittag, Achim, der die Musik komponiert hat, Rolf Kühn und ich zusammen verbracht. Und das war, ja, Achim sagte mal, es war eine Sternstunde der Musik, weil man, er hat die Art und Weise, wie er spielt, er ist leider vor ein paar Jahren gestorben, mit 92 Jahren. Er hat bis zum Ende jeden Tag Stunden geübt. Und am Ende merkt man, dass die Töne, im Gegensatz zu ganz früher, wo er natürlich immer schon brillant gespielt hat, aber später bekamen die Töne so eine Konzentration, weil er merkte, die ganze Kraft dieses wirklich schon alten Mannes sind in diesen Tönen. Und deswegen wollte ich gerne, dass dieses Stück gespielt wird, einfach an Erinnerung an ihn.
Das hören wir gleich. Nationalgalerie, komponiert von Achim Hagemann, gespielt von Rolf Kühn. Das haben wir Ina Weiße zu verdanken. Ihr neuer Spielfilm heißt Zikaden, startet am 19. Juni in den Kinos. Ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei Radio 3.
Ich danke sehr.
Frank Meyer ist mein Name. Ich danke Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Und unsere Gespräche, noch der Hinweis, die gibt es immer auch in der ARD Audiothek und in der Radio 3 App. Und jetzt Rolf Kühn mit Nationalgalerie.
Cassandra, eine hochaktuelle Oper über die Klimawandelkatastrophe. Sandra, junge Polarforscherin und Stand-up-Comedian, warnt. Die Menschheit geht unter, so wie einst Troja. Wird Sandra, anders als die antike Cassandra, gehört? Sandra Cassandra. Der belgische Komponist Bernard Vaugrul erzählt im Wechsel. Hier die trojanische Seherin, da die Forscherin. Hier frühbarocke Monteverdi-Anklänge, da lebhafte Kontraste. Eine Geisterwelt gibt es auch und die Natursphäre, mit nur noch 5 Bienen am Ende. Cassandra, Regie Marie-Ève Seigneurol. Dirigentin Anja Bielmeier. Premiere der deutschen Erstaufführung Donnerstag in der Staatsoper unter den Linden. Radio 3, wie es euch gefällt.
Sie hören Radio 3 vom RBB. In wenigen Augenblicken
wieder Raketen auf Ziele in Israel gefeuert. Zeitgleich erlebte Irans Hauptstadt Teheran erneut schwere Angriffe durch.
Ja, wir haben hier gerade ein kleines technisches Problem. Wir entschuldigen uns. Es ist 18 Uhr und Sie hören die Nachrichten auf Radio 1 mit Jan Vesper.
Genau, ich weiß nicht, ob wir den ersten Ton nochmal wiederhergestellt bekommen. Es geht um den Konflikt zwischen Iran und Israel, der auch heute mit gegenseitigen Angriffen weitergegangen ist. Am Nachmittag hat der Iran eine weitere Raketenoffensive auf Israel gestartet. Außenminister Wadephul hat ein vorsichtig optimistisches Fazit seiner Reise in die Golfregion nach Beginn der Angriffe zwischen Israel und dem Iran gezogen. Es gebe durchaus eine Chance, dass wieder verhandelt werde. Anna Osius berichtet.
Wadephul erklärte, er habe nicht nur Gespräche am Golf geführt, sondern auch mit seinem israelischen Amtskollegen telefoniert und forderte beide Konfliktparteien auf, keine zivilen Ziele anzugreifen. Eine Verhandlungslösung müsse das Ziel sein. Es sei jetzt am Iran, sich klar zum Atomwaffensperrvertrag zu bekennen. Um eine diplomatische Lösung zu erreichen, werde man sich weiter anstrengen, so der deutsche Außenminister. Zusammen mit Großbritannien und Frankreich sei Deutschland bereit, nicht nur mit Israel, sondern auch mit dem Iran Gespräche zu führen.
Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt, hat es am Mittag einen Angriff gegeben. Wie die Polizei mitteilte, haben 10 bis 15 unbekannte queere Menschen teils mit Holzstöcken attackiert. Mindestens 2 Personen erlitten leichte Verletzungen, mussten aber nicht behandelt werden. Ein Polizeisprecher sagte dem RBB, Einsatzkräfte seien zwar vor Ort gewesen, sie seien aber nicht so dicht am Geschehen gewesen, dass sie die Attacken hätten verhindern oder die Täter stellen können. Innenminister Wilke verurteilte den Angriff. Er wollte am Nachmittag in Bad Freienwalde mit den Betroffenen und der Polizei sprechen. Ein Sonderbericht des Gesundheitsministeriums wirft Jens Spahn schwere Versäumnisse bei der Beschaffung von Masken während der Corona-Pandemie vor. WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung liegen inzwischen mehrere Kapitel des Berichts vor, wie Birte Sönnigsen berichtet.
Spahn hatte im Frühjahr 2020 den Maskenkauf zur Chefsache gemacht.